Ist so ein bisschen wie beim Plätzchenbacken. Wenn Sie den Teig ausgewalzt haben, dann stechen Sie die Kekse aus und da bleibt ja ein bisschen Teig rechts und links immer übrig. So, dann können wir diesen Teig leider nicht wie in der Küche zusammenklumpen, wieder ausrollen und weiter geht's, sondern das machen wir. Wenn wir neuen Stahl an die Automobilisten liefern, dann nehmen wir mit demselben Zug auf dem Rückweg diese Reste mit, diese Produktionsreste, die dann meistens gepresst sind, und die verarbeiten wir dann wieder in unseren Werken.
Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Es ist die größte Zäsur in der Geschichte der Stahlindustrie. Deutschlands CO2-Produzentin Nummer 1 muss jetzt die Dekarbonisierung einleiten. Allein ein einziger Hochofen ist so schmutzig wie 2,5 Millionen Autos. Für die erfolgreiche Transformation sind viele Fördermilliarden, viel grüner Wasserstoff, viel grüner Strom und ein Denken im Material. Kreislauf nötig. Theoretisch stehen die Pläne, auf dem Papier klappt alles, in der Realität hakt es noch an zentralen Stellen. Vor allem die Kapazitäten der grünen Energieversorgung machen der Industrie Sorgen. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären: Er geht mit 18 auf die Jagd, sitzt schon beim Bewerbungsgespräch am liebsten auf dem Stuhl des Chefs, benutzt Flugreisen als Karrieresprungbrett, hat den Elchtest bestanden, präsentiert das beste Halbjahresergebnis der Firmengeschichte, steht gerne im Frack vor dem Schweden König und beklagt sich über zu lange Genehmigungsverfahren in Deutschland. Gunnar Gröbler ist seit 2021 CEO von Deutschlands zweitgrößtem Stahlkonzern Salzgitter mit einem Umsatz von rund 9 Milliarden Euro. Hallo Herr Gröbler, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Herr Balzli, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, bei Ihnen zu sein.
Herr Gröbler, bevor wir ins Stahlgeschäft einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich mal Ihre Schwedischkenntnisse testen. Sie waren ja fast 20 Jahre beim Staatskonzern Vattenfall angestellt. Was heißt, liebe Mama, könntest du bitte mal den Fasan zubereiten, den ich gerade geschossen habe?
Wollen Sie das jetzt wirklich wissen?
Ja, das wollen wir hören.
Schöner Mama, Was war die?
Liebe Mama, könntest du bitte mal den Fasan zubereiten, den ich gerade geschossen habe?
Schöne Mama, kann du gucken, Fasanen zum ja just shot.
Okay, das klingt nicht schlecht. Ich kann es nicht beurteilen. Ich gehe mal davon aus, es war Schwedisch. Interessant ist ja, das ist ja jetzt kein komplett aus dem Zusammenhang gerissener, sinnentleerter Satz gewesen, sondern Sie haben tatsächlich mit 18 einen Fasan geschossen und Ihre Mutter wollte ihn nicht zubereiten. Warum eigentlich nicht?
Das stimmt. Ich stand mit diesem Fasan tatsächlich noch im Federkleid in der Küche und ich war Jungjäger. Ich habe mit 18 meinen Jagdschein gemacht und meine Mutter war sehr klar und hat gesagt, also zubereiten mussten schon selber. Das war mein Einstieg in die Küche, ins Kochen tatsächlich. Ja.
Und Sie konnten das?
Nee, zu dem Zeitpunkt war ich da sicherlich nicht drauf vorbereitet.
Wer musste das essen?
Ja, wir haben es tatsächlich in der Familie gegessen. Und es war, also, es leben noch alle, doch. Ja.
Es leben noch alle, okay, gut. Zeugen befragen wir dann nachher noch. Weil eines müssen Sie mir mal erklären. Wie kommt man dazu, mit 18 ein so exzentrisches Hobby zu betreiben wie Fasanenjagd? Das kennt man ja eigentlich nur von superreichen Schnöseln aus britischen Upper Class. Aus Internaten, oder?
Ja, zu denen ich tatsächlich nicht gehöre, genau.
Nicht?
Aber
okay.
Nein, ich habe in meiner Jugend viel Zeit in den Sommerferien im Sauerland verbracht, mit Freunden meiner Eltern damals, die Kinder im gleichen Alter hatten. Und der Vater war dort Jäger und passionierter Jäger. Und zunächst sind wir einfach als junge Kerle mit auf den Hochsitz gegangen, ganz einfach, weil wir länger aufbleiben durften, wenn wir zur Jagd gegangen sind. Und daraus hat sich so ein bisschen dann dieses ganze Thema weiterentwickelt. Dann bin ich auch mal zur Jagd mitgegangen. Und das hat bei mir schon was ausgelöst und dazu geführt, dass ich dann tatsächlich meinen Jagdschein gemacht habe.
Und Sie jagen immer noch?
Ja, absolut, ja. Ja, mittlerweile haben auch meine beiden Söhne den Jagdschein gemacht. Insofern sind wir da, also...
Die Gröbler sind eine gefährliche Familie, muss man aufpassen, oder?
Sehr gefährlich, genau.
Zähnen bewaffnet, ich sehe schon. Wie jagen Sie denn eigentlich? Jagen Sie denn alleine oder in edlen Jagdgesellschaften? Bei den Unterbergs zum Beispiel geht es sehr nett ab, habe ich mir sagen lassen. Tolle Jagdgesellschaft, einmal pro Jahr.
Das kann ich nicht beurteilen. Also tatsächlich habe ich nicht den Raum und die Zeit, ein eigenes Jagdrevier zu bewirtschaften. Da würde ich einfach dem Auftrag nicht gerecht werden mit der Aufgabe, die ich hier bei der Salzgitter AG habe. Insofern bin ich sehr intensiv bei Freunden mit zur Jagd. Und das ist dann beides. Es ist sowohl die Hege und Pflege von Wild, als auch natürlich das Beutemachen, das gehört auch mit dazu. Und es ist das Alleinejagen vom Hochsitz, aber auch die Gesellschaftsjagd dann im Sinne von Treibjachten oder Drückjachten. Ja.
Ich meine, bei der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich Sie ja ein bisschen gestalkt, auch auf Social Media. Und jetzt ist mir natürlich klar, warum Sie ein Foto vom schwedischen König und sich selber auf LinkedIn gepostet haben. Sie wären ja gerne als fasanenjagender Royal auf die Welt gekommen, oder?
Nee, ehrlicherweise nicht. Nee, das ist glaube ich nicht mein, das wäre nicht mein Leben, ehrlicherweise. Ich bin mit dem Leben, was ich habe, total zufrieden und glücklich und von daher muss das gar nicht anders sein.
Was hat denn der König zu Ihnen gesagt, dass Sie da vor ihm gestanden sind? Ich glaube, er war vor einem Jahr beim Besuch des Bundespräsidenten in Schweden.
So ist es genau. Das ist natürlich ein Staatsbesuch, insofern auch unterliegt er einem sehr formellen Ablauf und zeremoniell. Daher auch der Frack ist jetzt auch nicht meine Sonntagskleidung, aber dem Anlass sehr angemessen. Und tatsächlich habe ich mit insbesondere mit der Königin einen netten kurzen Austausch gehabt, die ja deutsche Wurzeln hat. Und wir haben ein bisschen einfach über Energie und meine Eindrücke aus der Reise ein bisschen geplaudert.
Was ist eigentlich?
Sehr nett, ganz zugewandt, ehrlicherweise.
Das ist ja Königin Silvia, oder? Königin Silvia.
Genau.
Was ist eigentlich der größte Kulturunterschied zwischen den Schweden und den Deutschen? Merkt man den IKEA-Graben im Mindset? Weil Sie können es ja beurteilen.
Nee, es ist schon eine etwas andere Herangehensweise an Unternehmern und Unternehmertum. Ich kann jetzt erstmal nur sozusagen für meine Erfahrung sprechen, die sicherlich auch nicht das gesamte schwedische Spektrum abdecken. Aber ich glaube, die schwedische Kultur in Unternehmen ist deutlich hierarchiefreier, als ich das in Deutschland erlebt habe, ist deutlich einfacher im Umgang. Das kommt alleine schon über das Du, denn bis auf den schwedischen König duzen sich sehr alle Schweden und das schafft natürlich eine gewisse Unkompliziertheit. Nähe nicht zwingend, aber eine gewisse Unkompliziertheit im Umgang.
Aber die Deutschen machen ein bisschen Fortschritte, oder? Gerade.
Ja, wir machen schon Fortschritte. Ja, natürlich. Also doch allen Teilen. Also das will ich gar nicht anders sagen. Ich glaube, die Schweden sind einfach einen Tacken weiter.
Sie sind jetzt rund ein Jahr CEO von Salzgitter. Was war bei Vattenfall völlig anders? Sind die schwedischen Haferkekse in der Sitzung einfach besser? Oder Sie haben gesagt, weniger Hierarchie. Was ist noch so der größte Unterschied, der Ihnen so auffällt?
Ich glaube, ein gewisser Pragmatismus in unternehmerischen Entscheidungen und in der Frage, wie man sie auch bewertet, auch nachträglich bewertet.
Also Sie meinen, die Schweden sind pragmatischer?
Ja, das sind sie tatsächlich. Also habe ich so zumindest so empfunden. Und,
also eigentlich wollen Sie sagen, die Deutschen sind ziemlich kompliziert.
Das ist jetzt Ihre Interpretation meiner Aussage, nicht wahr?
Das liegt irgendwie auf der Hand.
Nein, also ich glaube, es ist schon so, dass wir Deutschen den Hang dazu haben, vieles sehr viel klarer vorzubereiten, sehr viel stringenter in Themen zu sein und manchmal auch sicherlich in der Vorbereitung etwas komplizierter, aber es hat einen Riesenvorteil. Wenn Sie in Deutschland eine Entscheidung gefällt haben, dann gehen alle aus dem Raum und diese Entscheidung steht. Das habe ich in Schweden auch erlebt, dass dass man in Schweden auch aus einem Raum geht und womöglich eine Entscheidung getroffen hat, aber die dann auch im Nachgang nochmal diskutiert wird. Mhm. Also das ist eine unterschiedliche Herangehensweise. Am Ende, glaube ich, kann man nicht sagen, die eine Kultur ist erfolgreicher als die andere. Ich glaube, einfach nur ein anderer Angang an ein und dasselbe Thema.
Und was ist jetzt mit diesen Haferkeksen? Gibt es die jetzt in der Sitzung oder nicht?
Ehrlicherweise, nicht wirklich, nee.
Die gab es nicht bei Vattenfall.
Nein.
Schade.
Aber wenn Sie nach Unterschieden fragen, in Schweden völlig selbstverständlich, dass alle, und zwar egal welche Hierarchiestufe, zu Beginn des Termins erstmal zur Kaffeemaschine laufen, die da irgendwo auf dem Flur steht und sich einen Kaffee nehmen und dann in den Raum reingehen. Das, was Sie in Deutschland in der einen oder anderen Vorstandsetage noch sehen, dass da eingedeckt ist und Kaltgetränke stehen und der Kaffee gemacht ist, das finden Sie dann nicht mehr. Zumindest habe ich es ja nicht mehr erlebt. Ne? Das ist einfach nicht mehr, macht man nicht.
Das andere ist auch viel unkomplizierter. Ich meine, jetzt sind Sie, genau, ja, jetzt genau. sind Sie ja eigentlich...
Und ich bin auch, habe ich mitgebracht, ne, Belzli. Ich kann mir meinen Kaffee selber holen.
Und es sind bei Salzgitter jetzt auch alle per Du? Plötzlich?
Nee, da sind wir noch nicht. Aber nochmal, für mich ist das auch keine Frage, ob man per Sie oder per Du ist. Ich glaube, die Frage, wie man miteinander arbeitet und wie man miteinander umgeht, ist da viel entscheidender. Und ob wir irgendwann alle per Du sind oder nicht, das wird sich dann in Zukunft ergeben oder halt auch nicht.
Okay. Das ist also kein Projekt für Sie, so IKEA-Sierung von Salzgitter, das ist jetzt noch kein Punkt.
Nein.
Weil Sie sind ja eigentlich als Experte für erneuerbare Energien bekannt und damit als Branchenfremder zum Stahlkocher Salzgitter gekommen. Aber irgendwie auch nicht fremd, weil es gibt ja so ein Projekt von schwedischen Konzernen, SSAB für Stahl, LKAB für Bergbau und Vattenfall für Energie. Und die haben ja unter dem Namen Hybrid die weltweit erste Pilotanlage, wenn ich das richtig recherchiert habe, für grüne Stahlproduktion angestoßen. Hat man sie deshalb geholt?
Nein. Also ich kenne das Projekt selbstverständlich aus meiner Zeit bei Vattenfall und habe da auch eine gewisse Nähe zu. Aber nein, das war nicht der Grund. Ich glaube, sollten Sie ja unseren Aufsichtsratsvorsitzenden fragen, aber ein Punkt ist sicherlich, dass die Energieversorgerlandschaft in Deutschland und in Europa in den letzten 15 Jahren durch eine erhebliche Transformation gelaufen ist. Ja, wir haben, glaube ich, das Selbstverständnis der Energieversorger hat sich in den letzten 15 Jahren dramatisch verändert. Und wir sehen, also ich sehe zumindest eine ähnliche Transformation auch in der Stahlindustrie. Auch wir werden uns dramatisch verändern müssen. Und das ist vielleicht von Vorteil, wenn jemand dazukommt, der so eine Transformation selber miterlebt hat, der sie auch in Teilen selbst gestaltet hat. Das Glück hatte ich. Und das jetzt in diesen Konzern mit reinbringen kann und letztendlich dort auch meine Erfahrung aus Transformationsprozessen mit in das aktuelle Geschehen hier bei Salzgitter mit einbringen kann. Und sicherlich vielleicht auch, wir haben eben über das Thema deutsch-schwedische Führungskulturen gesprochen, auch nochmal einen anderen Ansatz, was Führungskultur angeht, kennengelernt hat, den deutschen Ansatz kennt, den schwedischen Ansatz kennt und vielleicht das Beste aus beiden Welten hier auch nach Salzgitter bringen kann.
Und was ja in Salzgitter ja das Thema jetzt ist, ist Ihr Salkos-Projekt. Das müssen Sie mal schnell erklären. Um was geht es da ganz kurz und knapp?
Naja, Salkos steht erstmal für Salzgitter Low Carbon Steelmaking. Das ist nichts anderes als unser Transformationsprogramm, wo wir unsere drei Hochöfen am Standort Salzgitter in den nächsten 10 Jahren ersetzen werden, durch eine alternative Erzeugungsform Stahl zu erzeugen, die dann nicht mehr auf Kohle basiert, sondern als Reduktionsmittel Wasserstoff nutzt. Das heißt, wir verabschieden uns in den nächsten 10 Jahren von rund 8 Millionen Tonnen CO2-Emissionen, die wir heute haben, zu quasi null.
Weil Sie sind jetzt ja, glaube ich, für 1% der deutschen CO2-Emissionen verantwortlich. 2025,
so ist es.
2025 sollen es dann 30% weniger sein, 2033 95%. Und dann würde auch dann der letzte Hochofen kalt werden. Der Aufsichtsrat hat Ihnen, glaube ich, 723 Millionen für Investitionen für die erste Phase freigegeben. Jetzt warten Sie noch auf weitere Fördermilliarden aus Europa. Was macht Sie eigentlich so sicher, dass der grüne Stahl nicht viel zu teuer wird, dass die Kunden das wirklich wollen?
Also zum einen die Kunden selbst. Wir erleben in den Diskussionen mit unseren Kunden eine Transformation im Denken. Woher kommt das? Zum einen haben wir Kunden, die selber eine Schnittstelle haben zu Endkunden, also eine B2C-Schnittstelle. Nehmen Sie die Automobilindustrie, die ihre Autos an Privatkunden verkauft. Nehmen Sie die Hersteller von weißer Ware, Spülmaschinen, Waschmaschinen, Herd, was auch immer, wo deren Kunden auch einen Anspruch haben an diese Automobil- und weiße Warehersteller, dass sie sich weiter auf den CO2-Reduktionsweg machen. Also unsere Kunden kommen auf uns zu. Und zum anderen ist es ja so, dass es einen gesellschaftlichen Willen gibt, die Industrie zu dekarbonisieren. Und jetzt könnte man sagen, der einfachste Weg der Dekarbonisierung der Industrie ist, die Industrie stillzulegen. Also Stahl einfach in Deutschland oder in Europa stillzulegen. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu einfach. Sondern wir haben gesagt, wir haben einen Prozess, eine Lösung, wie wir das in Deutschland machen können, wie es auch so funktioniert, dass es auch, wie Sie angesprochen haben, kostenseitig passt. Und das wollen wir jetzt umsetzen. Denn der graue Stahl wird perspektivisch teurer werden. Wir emittieren heute, ich habe es eben gesagt, 8 Millionen Tonnen CO2 allein in Salzgitter. Das sind um und bei 2 Tonnen CO2 pro Tonne Stahl. Wenn Sie heute mal schauen, eine Tonne CO2 kostet knapp 100 Euro. Das heißt, wir haben Zusatzbelastung allein durch die CO2-Emissionen heute auf die Tonne Stahl von knapp 200 Euro. Das heißt, wenn Sie das reduzieren können, diesen CO2-Footprint reduzieren können, dann schaffen Sie natürlich diese 200 Euro Raum, alternative Technologien auch zu implementieren. Insofern glaube ich langfristig auch daran, dass grüner Stahl wettbewerbsfähig ist und, oder sein wird und dann ist, auch im internationalen Kontext. Wenn wir einige politische Rahmenbedingungen auch richtig stellen. Da muss die Politik nochmal ran.
Ja, da kommen wir natürlich noch dazu. Weil ich meine, rein der gesellschaftliche Wille, der ist natürlich schön, das heißt aber noch nicht, wenn die Gesellschaft eben das will, dass es dann auch profitabel wird. Sie sind also überzeugt, dass Salzgitter nicht als hochsubventioniertes grünes Industriemuseum endet?
Im Gegenteil. Also ich glaube, dass wir eine echte Chance haben, hier einen Markt, einen neuen Markt zu etablieren. Dass wir eine echte Chance haben, auch Vorreiter zu sein in dieser Transformation, zu zeigen, dass diese Transformation funktioniert. Und wir kommen auf die Subventionsthemen sicherlich nochmal im Detail zu sprechen, würde ich zumindest mal von Ihnen eine Frage erwarten. Ich glaube, dass wir auch in der Lage sind, wettbewerbsfähig hier den Stahl auch langfristig zu produzieren. Das ist zumindest mein Anspruch.
Sie brauchen keine Fusion mit Thyssen.
Ach, wissen Sie, die Fusion mit Thyssen, das ist ja etwas, was immer wieder diskutiert worden ist, übrigens nicht von uns, sondern von anderen an uns herangetragen worden ist. Ich schaue so drauf, wenn Sie eine Fusion machen, und das ist völlig egal, ob es im Stahlbereich ist oder in der Schuhmaschinenherstellung oder wo auch immer, da muss ein industrielles Konzept da sein. Es muss eine Logik da sein, wieso das für die beiden Unternehmen, die fusionieren wollen, besser ist als das, was sie heute haben. Und dieses industrielle Konzept habe ich bis jetzt nicht gesehen. Insofern sind wir an der Stelle auch zurückhaltend. Ist jetzt aber auch aktuell kein Thema. Wir sind, so wie wir heute aufgestellt sind, gut aufgestellt, auch für die Transformation gut aufgestellt und kommen mit unserer Eigenständigkeit, würde man sagen, im jetzigen Umfeld extrem gut klar.
Also reine Skalierung, sprich Größenvorteile durch so eine Fusion, ist noch kein Konzept.
Nein, genau. Gerade in Zeiten der Transformation kann Größe auch hinderlich sein, weil sie natürlich über Größe auch Komplexität dazu kriegen. Insofern, glaube ich, sind wir als Salzgitter gut aufgestellt und für mich ist das Thema Fusion, egal in welcher Richtung, aktuell kein Thema.
Ja, und die Preise sind ja auch gerade hoch. Das hat so ein bisschen die Diskussion ein bisschen einschlafen lassen, glaube ich. Oder mal gucken, was da noch kommt in Zukunft. Wenn wir von der Konkurrenz, reden, gehen wir davon aus, Thyssen ist auch eine gewisse Konkurrenz, dann müssen wir auch mal ins Ausland gucken. Wie ist eigentlich die globale Situation? Wenn Sie sich das anschauen, die Chinesen werden doch auch bald versuchen, grünen Stahl zu exportieren. Wird das für Sie ein Problem werden oder sind die noch weit weg?
Also es ist solange kein Problem, solange wir ein Level Playing Field haben. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema der Regulatorik. Ne? Wenn wir die Anstrengung, die wir heute als Unternehmen machen, in irgendeiner Form auch anerkannt bekommen und ein Level Playing Field erzeugen, dann ist es aus meiner Sicht kein Problem. Wir sehen ja auch heute, Stand heute, haben wir ja nach wie vor eine Importquote in Deutschland von 20-25%, je nachdem, welche Produktgruppe Sie sich anschauen. Also wir haben heute schon einen lebendigen Import von Stahlprodukten nach Europa. Das kann auch in Zukunft der Fall sein. Wie gesagt, solange es ein Level Playing Field gibt. Was natürlich schwierig wird, ist, wenn wir hier mit großem Aufwand die Stahlindustrie transformieren und dann andere Länder, andere Regionen diese Transformation anders gestalten, auch regulatorisch anders gestalten und damit einen globalen Wettbewerbsvorteil haben, den wir hier gar nicht kompensieren können.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wurden die erfolgreichsten Unternehmerinnen und Unternehmer unserer Zeit eigentlich zu dem, was sie sind? Was sind ihre Erfolgsgeheimnisse? Hören Sie mit uns hinter die Kulissen in Chefgespräch, Deutschlands erstem True Success Podcast. Meine Wirtschaftswoche-Kollegin Varinia Bernau und ich, Konrad Fischer, gewähren Ihnen exklusive Einblicke in Unternehmen und die Menschen dahinter, analysieren faszinierende Lebensläufe und vermitteln wertvolle Karrieretipps. Hören Sie rein, Chefgespräch, auf vivo.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dann wird es, glaube ich, kompliziert. Und das ist etwas, wo wir auch mit der Politik im Gespräch sind, wo aber die Politik noch liefern muss.
Das heißt an der Grenze. abschöpfen. Zum Beispiel den Klimanachteil oder den Klimaschutz, den die Ausländer nicht investiert haben, den muss man an der Grenze ausgleichen. Ist ja so ein Vorschlag.
Genau, das sind diese Carbon Border Adjustment Mechanisms, die in Brüssel gerade diskutiert werden. Das kann sicherlich eine Lösung sein. Ich habe jetzt, sag mal, noch kein finales Konzept gesehen. Aber die Diskussionen laufen gerade und das kann sicherlich eine Lösung sein, dass man sagt, also wir stellen an der EU-Außengrenze dieses Level Playing Field her. Ja.
Gibt es eine andere Lösung oder ist das eigentlich die einzig mögliche?
Ja gut, was das Thema CO2 angeht, haben wir ja bisher über die kostenfreie Zuteilung von CO2-Zertifikaten einen gewissen Ausgleich bekommen gegenüber nicht-europäischen Playern. Die EU hat sich entschieden, diese kostenfreie Zuteilung abzusenken und durch den Carbon Border Adjustment Mechanism zu ersetzen. Die kostenfreie Zuteilung ist etwas, was die Industrie kennt, womit wir auch gut umgehen können, was aus meiner Sicht auch im Wesentlichen funktioniert. Und jetzt müssen wir nur schauen, dass das neue System mindestens mal genauso gut funktioniert wie das bisherige.
Gehen wir mal in die Produktionslogik von so einem Stahlkonzern. Also wenn ich das als Laie richtig verstanden habe. Mit Recycling kommt man ja viel schneller zu grünem Stahl als mit dem Umbau der Stahlproduktion aus Eisenerz, oder? Deshalb wollen sie ja, glaube ich, Materialkreisläufe mit verschiedenen Kunden aufbauen, also raus mit dem Produkt, dann wieder zurück, einschmelzen, wieder raus, also so einen Kreislauf zu machen. Gibt es diese Circular Economy Solutions Verträge schon? Also funktioniert das schon oder ist es noch Zukunftsmusik?
Nein, in Teilbereichen funktioniert das sehr gut. Zunächst erstmal, warum kommen wir als Stahl eigentlich, oder warum kommen wir als Salzgitter eigentlich zu dem Thema Circular Economy? Also, wenn Sie sich Stahl anschauen, und Sie können in jeden Raum reingehen und sich einmal um sich selbst drehen, Sie finden mindestens 10 Anwendungen von Stahl. Das zeigt Ihnen, wie tief eigentlich Stahl in unsere Gesellschaft integriert ist und wie abhängig wir als Gesellschaft auch von diesem Werk- und Wertstoff Stahl sind. Und diese Anwendung, ob das ein Stuhl ist, ob das ein Lichtschalter ist, ob das ein Fensterrahmen ist, was auch immer, diese Anwendung kommt ja nach der Lebenszeit irgendwo wieder zurück. Wir haben in Europa, Gott sei Dank, bereits eine funktionierende Schrottwirtschaft und können also diesen Stahl einsammeln und auch wieder zurückführen in die Stahlwerke, um dort im sogenannten Elektrolichtbogenofen diesen Stahl wieder einzuschmelzen und zu neuen Produkten zu recyceln, wenn Sie so wollen. Und Sie haben recht, das ist energieeffizienter und CO2-ärmer, als wenn Sie über die Hochofenroute gehen, wo wir Erz einsetzen. Allerdings ist der Bedarf an Stahl deutlich größer als das, was wir an Schrott tatsächlich pro Jahr sehen. Insofern werden wir auf absehbare Zeit noch darauf angewiesen sein, auch über Erz Stahl zu erzeugen. Nur können wir das in Zukunft nicht mehr über den Hochofen machen, ne? Das sind die 2 Tonnen CO2 pro Tonne Stahl, sondern müssen einen anderen Weg gehen. Und da kommt für uns Wasserstoff ins Spiel, wo wir die sogenannte Direktreduktion, also das Eisenerz ist ja ein Eisenoxid, das wir dann in dieser Anlage reduzieren mit Wasserstoff statt Kohle, dann kommt halt Wasser raus statt CO2. Das machen wir jetzt hier. Genau, die Investitionsentscheidung, haben Sie eben gesagt, haben wir getroffen und sind ab Ende 2025 in der Lage, ein Drittel unserer Produktion dann auch grün darzustellen.
Bleiben wir noch beim Recycling. Also deutsche Schrotthändler werden gerade steinreich, oder wie?
Ja, der Schrottmarkt also ist schon in Bewegung, das muss man sagen. Auch wenn man jetzt gerade in der jetzigen Situation, wo auch Konjunktur zurückgeht, merkt, dass einige Preiskurven sich auch wieder normalisieren. Dennoch wird Schrott strukturell wertvoller werden in Zukunft. Und wird ein knappes Gut werden, zu einem gewissen Teil, ja.
Und wie funktioniert das nochmal konkret? Also wenn Sie jetzt so einen Materialkreislauf mit einem Kunden haben, dann gehe ich mal davon aus, nicht Salzgitter nimmt dann den Stuhl auseinander oder den Tisch und nimmt sich dann die Stahlteile, sondern das macht jemand anders. Also wie funktioniert das? Das fertige Produkt geht dann in deren Herstellung und die liefern Ihnen dann die alten Teile wieder zurück. Sie können sie einschmelzen, dann geht es wieder raus. Oder wie geht das?
Ja, machen wir es ein bisschen einfacher. Wenn Sie die Automobilindustrie nehmen, wir beliefern ja die Automobilindustrie mit Flachstahl, mit hochwertigen Flachstahlprodukten. Daraus werden dann in den Presswerken Teile fürs Auto gepresst und dabei entstehen Abfälle. Ist so ein bisschen wie beim Plätzchenbacken. Wenn Sie den Teig ausgewalzt haben, dann stechen Sie die Kekse aus und da bleibt ja ein bisschen Teig rechts und links immer übrig. So, nun können wir diesen Teig leider nicht wie in der Küche zusammenklumpen, wieder ausrollen und weiter geht's, sondern das machen wir. Wenn wir neuen Stahl an die an die Automobilisten liefern. Dann nehmen wir mit demselben Zug auf dem Rückweg diese Reste mit, diese Produktionsreste, die dann meistens gepresst sind oder lose, und die verarbeiten wir dann wieder in unseren Werken. Das heißt, das ist ein sogenannter Closed Loop, wo wir neue Produkte hinliefern und mit demselben Transportmittel dann auf dem Rückweg nicht leer fahren, was ja energetisch auch Quatsch wäre, sondern tatsächlich dann mit den Produktionsresten wieder direkt bei uns auf dem Standort ankommen und die zurück in die Produktion
gehen. Okay, aber das Recycling der alten Autos läuft dann nicht mit den Autokonzernen zusammen, sondern das läuft auf einem anderen Weg, damit Schrotthändlern und so.
Genau, da ist aber auch jetzt gerade in der Gesetzgebung einiges in Gange, dass auch da die Automobilisten aufgefordert werden, sozusagen diesen Kreislauf zu schließen. Das ist deutlich komplizierter und sicherlich noch erst am Anfang. Aber auch da sehen wir, dass es aus ESG-Gesichtspunkten Ansätze gibt, diese Autos auch wieder vollständig dem Kreislauf in Europa zuzuführen. Und das wird natürlich für uns dann auch ganz spannend.
Mit dem dänischen Windkraftprojekt hier Ørsted gibt es ja noch einen viel weitgehenderen Deal, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie bekommen grünen Strom, auch Wasserstoff, die Dänen rezyklierten Stahl für neue Windkraftanlagen. Ist das ungefähr richtig beschrieben?
Das ist genau. Das ist vom Grundsatz her richtig. Wir haben im Rahmen der Strategiearbeit, die wir letztes Jahr gemacht haben, für uns entschieden, dass wir versuchen, mit möglichst vielen Partnern zusammenzuarbeiten, die uns helfen, unsere Transformation umzusetzen und denen wir in der Transformation ebenfalls helfen können. Also Win-Win-Situationen zu schaffen. Und Ørsted ist so ein wunderbares Beispiel. Die Kollegen von Ørsted produzieren grünen Strom und in Zukunft auch grünen Wasserstoff. Beides brauchen wir in großen Mengen. Die Kollegen von Ørsted haben sich selber Ziele gegeben, weiter zu dekarbonisieren, da ihr Produkt, also die Herstellung von Windstrom, ist ja schon quasi CO2-frei. Also gucken die auf den sogenannten Scope 3, also auf ihre Anlagen. Und wenn sie auf eine Windmühle gucken, gerade offshore, moderne Anlagen heute, dann reden sie über rund 3000 Tonnen Stahl pro Windmühle. Das heißt, da wird ein großer Bedarf kommen an grünem Stahl, nämlich um diese Windmühlen von vornherein CO2-armer zu machen. Und der dritte Aspekt ist, wenn so ein Windpark irgendwann außer Betrieb geht, die Laufzeiten sind heute bei 25 bis 30 Jahren, dann entsteht dort natürlich auch eine große Menge Schrott, qualitativ hochwertiger Schrott, weil relativ reiner Schrott, das ist ja Stahl, purer Stahl, mit ein bisschen Lackierung, ja klar. Aber da entsteht für uns natürlich auch ein Markt für Schrott. Und das sind genau die Diskussionen, die wir mit Ørsted gerade führen und versuchen dort gemeinsam Businessmodelle zu entwickeln und uns da gegenseitig zu bestärken und verstärken. Und wenn Sie dann die Ausbaupläne, was das Thema Wind angeht, also Offshore-Wind angeht, in der Nordsee, in der Ostsee sich anschauen, und ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, es gab ja eine große Offshore-Konferenz in Esbjerg mit allen Anrainerstaaten, mit Regierungschefs der Anrainerstaaten jetzt im Frühjahr, wo Ausbauziele definiert und festgelegt worden sind, da werden wir einen erheblichen Bedarf an neuen Windkraftanlagen in der Nordsee sehen und damit auch einen erheblichen Bedarf an Stahl, um diese Windkraftanlagen tatsächlich auch zu bauen und am Meeresboden auch zu verankern.
Die kommen dann allerdings aus China, oder die Windkraftanlagen, nicht mehr aus Deutschland?
Nein, nein.
Aber die chinesischen Hersteller rollen doch gerade den Markt auf.
Also da wissen Sie vielleicht mehr als ich. Als ich noch, sagen wir mal, mich mit Offshore-Wind beschäftigt habe, waren die Weltmarktführer Europäer. Und ich glaube, sind es nach wie vor.
Gut. Aber die deutschen Hersteller schließen ein Werk nach dem anderen.
Also das Werk für Gondeln von Siemens Gamesa in Cuxhaven ist, glaube ich, ziemlich ausgebucht.
Das stimmt. Aber das Rotorenwerk, aber wir wollen jetzt da uns nicht verlieren. Aber es gibt ein paar Werke, die jetzt gerade geschlossen werden in Deutschland. Und alle haben Angst, dass die Chinesen auch diesen Markt übernehmen.
Also ich glaube, da sind wir technologisch ehrlicherweise noch führend. Und wenn Sie sich mal anschauen, was für Größenklassen da mittlerweile offshore gebaut werden. Also da sehe ich jetzt im Moment noch keine unmittelbare Wettbewerbsgefahr. Aber da wissen Sie vielleicht mehr als ich.
Okay, aber es ist ein beruhigendes Signal, wenn die China-Panik hier vielleicht nicht angebracht ist. Ich meine, jetzt sieht ja diese schöne neue grüne Stahlwelt auf den ersten Blick sehr gut aus. Auf den zweiten gibt es ja einige Sollbruchstellen. Der Chef von Ørsted hat selber gesagt, die Netze sind verstopft. Wie kommt eigentlich der grüne Strom nach Deutschland?
Ja, zum einen wird er in Deutschland produziert. Wenn wir über die Nordsee sprechen, dann haben wir Anlandepunkte in Deutschland. Und da ist insbesondere sind die Kollegen der TenneT natürlich sehr hinterher, das Netz so weit auszubauen und aufzubauen, dass der grüne Strom auch tatsächlich landeinwärts kommt. Wir sind hier in Salzgitter, würde ich mal sagen, insofern in einer guten Situation, als dass wir relativ im Norden liegen und damit auch eine sehr schöne Stromsenke sind eigentlich für die Stromindustrie. Und wir haben keine Diskussion darüber, dass es eine Schwierigkeit gibt, den grünen Strom tatsächlich auch zu uns zu bekommen.
Also die Überlastung der Netze, das trifft Sie auch nicht, oder wie?
Das ist ja auch ein Riesenthema. Ist nicht die Diskussion, die wir führen. Im Gegenteil, wir werden ja deutlich mehr Strom brauchen als bisher und würden damit auch dem Netz helfen, hier weiter im Norden auch eine tatsächlichen Bedarf zu erzeugen. Mhm. Da muss der Strom gar nicht so weit transportiert werden.
Jetzt ist ja das Netz das eine, Produktion das andere. In 2021 wurden in der deutschen Nordsee kein einziges Windrad installiert. Sie haben damals kommentiert, stimmt. Sie haben damals kommentiert, noch so ein verlorenes Jahr können wir uns nicht leisten. Wie sieht es denn derzeit aus oder wie schätzen Sie die Situation aktuell ein?
Also was ich zumindest erlebe, ist, dass die Appelle der Wirtschaft in Berlin deutlich besser gehört werden als noch vor anderthalb Jahren. Nicht umsonst gibt es das neue Windseegesetz, was ja die Ausschreibung von Offshore-Wind verstärkt und die Volumina einfach vergrößert. Da gibt es noch ein paar Dinge, die man sicherlich nochmal diskutieren kann, aber in Summe gibt es mehr Volumen und das macht mich grundsätzlich zuversichtlich. Dazu muss man ja wissen, selbst wir, und wir sind in Deutschland Vorreiter, was das Thema Transformation zum grünen Stahl angeht, transformieren zum Jahr 2025, Ende 2025 und mit dem Ramp-up dann Richtung 2026. Das heißt, wir brauchen den grünen Strom in den Mengen dann auch erst in 2025. Diese Zeit braucht man aber auch, um einen Windpark dann tatsächlich zu bauen. Also ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Es ist noch nicht schnell genug und es ist vor allen Dingen noch viel zu kompliziert, was das Thema Genehmigungen angeht. Aber ich glaube, da ist deutlich mehr Verständnis da in Berlin, dass wir an Geschwindigkeit zulegen müssen und der Industrie auch grünen Strom anbieten müssen, denn wir sind ja nicht alleine als Salzgitter, ne? Da gibt es ja noch andere Industrien, die genauso dekarbonisieren und die genauso auf grünen Strom angewiesen sind. Die Botschaft ist angekommen, aber es muss noch mehr passieren, als bis jetzt passiert.
Was machen denn die Niederländer, Dänen und Franzosen besser? Im selben Interview haben sie gesagt, die machen das irgendwie besser, das funktioniert effizienter mit diesen Offshore-Projekten. Was ist denn deren Vorgehen, also was ist deren Vorteil?
Na, zum einen haben sie eine langfristige Pipeline an Ausschreibungen geschaffen. Das heißt, sie geben der Industrie Sichtbarkeit. Wann kommt welches Projekt? Denn es hilft ja nicht nur, wenn der Windpark-Betreiber oder derjenige, der sich an der Ausschreibung beteiligen möchte, ne, Ørsted, eine RWE, eine Iberdrola, Vattenfall, wer auch immer das weiß, sondern die ganze dahinterliegende Industrie muss sich ja auch auf Volumen vorbereiten. Ja, eine Siemens Gamesa muss wissen, was in den nächsten Jahren an Produktion kommt, damit sie entsprechend ihre Kapazitäten auch darauf ausrichtet. So, da haben diese Länder einfach das Volumen deutlich besser definiert und klarer der Industrie gemacht. Dann und dann kommen so und so viel MW zur Ausschreibung. Erster Punkt. Zweiter Punkt, sie haben ein Ausschreibungsmodell für ein Ausschreibungsmodell entschieden und haben die Industrie wirklich auch angehört. Was macht aus eurer Sicht Sinn? Gerade in Holland habe ich da sehr auch konstruktive Diskussionen geführt und haben sich auch ein Stück weit auf die Industrie eingelassen. Und sie sind dann auch bei einem Ausschreibungsmodell geblieben. In Deutschland haben wir gerne auch mal die Tendenz, mitten im Rennen nochmal die Regeln zu ändern. Und das hilft natürlich nicht, um einer Industrie, die sehr kapitalintensiv ist und die lange Vorlaufzeiten braucht, auch Stabilität und Sicherheit zu geben.
Sprich, der Staat macht einen schlechten Job in Deutschland.
Also der Staat hat sich jetzt auf den Weg gemacht, es besser zu machen. Aber nochmal, das reicht noch nicht. Ja, das reicht noch nicht. Und jetzt gerade in der aktuellen Situation nochmal mehr. Aber das Schöne ist, dass die aktuelle Situation sicherlich auch nochmal Chancen bietet, ein paar fundamentale Fragen zu stellen. Und ich glaube, das ist das, was die Bundesregierung auch gerade macht. Und das finde ich genau richtig. Und ich finde, das, was wir jetzt gerade bei den LNG-Terminals sehen, macht Mut, dass Deutschland auch schneller Genehmigungsverfahren durchziehen kann, als wir das bisher kannten.
Ja, die Krise ist auch ein Katalysator, das muss man ganz klar sagen.
Absolut. Schon, und für uns auch eine Chance, ja, für uns auch eine Chance. Ich weiß, es wird immer sehr, sehr negativ berichtet, es wird sehr mit sehr viel Molltönen wird gesprochen, aber ich glaube, Und das versuche ich zumindest innerhalb der Salzgitter AG auch zu positionieren. Wir haben da auch eine Chance als Industrie und wir als Salzgitter schon mal sowieso.
Jetzt haben wir viel über Strom gesprochen. Wir müssen noch ein bisschen über Wasserstoff sprechen. Das hängt natürlich logischerweise zusammen. Der Markt ist ja noch in weite Ferne, oder?
Der Markt ist noch nicht da, da haben Sie völlig recht. Und wie immer, wenn Sie einen neuen Markt aufbauen, haben Sie so ein Henne-Ei-Problem. Was kommt zuerst, die Erzeugung oder der Verbrauch oder der Lieferant oder der Kunde oder die Infrastruktur in der Mitte? Und da sehen wir auch als Salzgitter uns eigentlich sehr gut positioniert, weil wir eine technische Konzeption für die Dekarbonisierung haben, wo wir sowohl Erdgas als auch Wasserstoff einsetzen können, und zwar in jeglichen Mischungsverhältnissen. Das heißt, wir können auch dem Markt helfen, sich zu etablieren, sich aufzubauen, und wir können unseren Produzenten helfen, sukzessivere Kapazitäten zu erweitern. Zudem ist es auch so, dass wir nicht hochreinen Wasserstoff brauchen. Also auch da können wir der Industrie helfen, in dieser Ramp-up-Phase sich zu entwickeln. Und das diskutieren wir sehr konstruktiv und sehr positiv mit potenziellen Lieferanten. Ørsted haben wir eben schon genannt, aber da gibt es natürlich auch die deutschen Energieversorger, mit denen wir das genauso diskutieren. Zudem kommt dazu, dass wir in Salzgitter natürlich eine perfekte Lage haben, also rein geografisch. Wir liegen nördlich am Harz. Hier gibt es einige Pipeline-Projekte, die jetzt auch in diesen Important Projects of Common European Interest angemeldet sind, die sich dann hier in diesem Dreieck Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter treffen würden, sodass wir also auch von verschiedenen Seiten, von der Infrastruktur her, gut angebunden werden.
Und dass da die entsprechenden Fördergelder dann fließen. Für Ihre Direktreduktionsanlage für Eisen, das ist ja die Zukunft, wenn ich es richtig verstanden habe, rechnet Salzgitter erstmal mit 5% Wasserstoff, der Rest ist Gas. Das klingt ja nicht sehr ambitioniert und das klingt ein bisschen nach Greenwashing, oder nicht?
Also, ich glaube, eins müssen wir schon auch klarstellen. Wir sind ab 2025 Wasserstoff-ready. Wir sind aber nicht naiv. Natürlich wissen wir, dass die Mengen an Wasserstoff, die wir brauchen werden, 2025 so im Markt noch nicht verfügbar sind. Diese 5%, die wir nennen, sind die 5%, die wir selbst mit eigener Elektrolyse hier am Standort erzeugen wollen. Da haben wir sozusagen dann kein Problem, dass wir auf einen Zulieferer angewiesen sind, sondern das wollen wir selber machen. Und alles Weitere versuchen wir jetzt kontinuierlich aufzubauen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich mit 10% oder 15% oder 20% starten kann, dann herzlich gerne, solange der Wasserstoff natürlich dann auch wettbewerblich zum Gesamtkostenkonstrukt passt. Und da, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Wegstrecke vor uns. Aber nochmal, ich glaube, da haben Sie eben was Richtiges gesagt. Die Krise, die aktuelle, kann auch Katalysator sein. Und gerade beim Thema Wasserstoff sehe ich das so gerade, dass sehr, sehr viel industrielle Intelligenz und Kompetenz in den Aufbau der Wasserstoffindustrie geht und auch sehr viel politischer Wille da ist, da in die Richtung zu gehen. Kann also eine Chance sein. Aber richtig ist, wir werden mit Erdgas in einem ersten Schritt starten. Das an sich ist schon eine CO2-Reduktion von mindestens 30% gegenüber der Kohle. Also ist das absolut der richtige Weg. Und sobald Wasserstoff verfügbar ist, in den Mengen, werden wir Erdgas verdrängen. Und zwar so, wie er verfügbar ist. Und das bringt uns dann runter.
Sie sagen, Sie seien nicht naiv. Jetzt haben wir gesagt, die Krise ist ein Katalysator, alles richtig, die Politik will etc. Aber sind die Energiewendepläne der Ampel nicht auch, sind die nicht naiv? Weil so viel Rückstand ja auch, oder? Das hat die Große Koalition hat unheimlich viel liegen lassen, so viel Rückstand aufgeholt werden muss. Ist es überhaupt möglich, wenn man dann so Zahlen hört, wie viele Windräder pro Tag installiert werden müssen, inklusive Samstag und Sonntag? Wenn man sich die Zahlen so anguckt, denkt man sich, ey, vergesst es, es ist nicht machbar in dieser Phase. Oder bin ich jetzt zu negativ da?
Meine Frage ist, was ist denn die Alternative? Also das, was die Bundesregierung sagt, ist erstmal das, was man faktisch braucht. Jetzt kann man sagen, schaffen wir eh nicht, lassen wir bleiben. Oder
Es dauert einfach länger. Aber die Frage ist, die Pläne, wie sie heute sind, bis wann das geschafft werden soll, das ist doch jetzt schon klar, dass das nicht einzuhalten ist.
Das ist ambitioniert, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und das ist eine echte Kraftanstrengung aller Beteiligten, das so hinzubekommen. Und ja, das muss man im Gesamtsystem denken. Das tun auch noch nicht alle, auch in Berlin nicht alle. Aber immer
Was
mehr.
Was heißt das? Was heißt das auch in Berlin?
Naja, also es reicht, es reicht nicht nur über die Installation von Windmühlen oder Solarfeldern zu sprechen. Ja, Sie müssen auch das Netz mitdenken, Sie müssen die Kunden mitdenken, Sie müssen PPA-Strukturen, also Power Purchase Agreement-Strukturen haben. Das heißt, der Kunde muss auch in der Lage sein, diesen grünen Strom als grünen Strom auch tatsächlich zu kaufen. Also das ist ein gesamtsystemisches Thema und nicht nur die Frage, wie viel Windmühlen wir aufstellen. Aber nochmal, wenn wir das Ziel nicht formulieren, und ja, das ist fürchterlich ambitioniert, und vielleicht ist es in Teilen auch unrealistisch, das mag sein, aber wenn wir das Ziel nicht formulieren, ja, dann fangen wir gar nicht an und dann stehen wir in 5 Jahren wieder da und sagen, warum haben wir denn nicht? Denn das ist das, was wir heute tun. Wir stehen heute da und sagen, warum haben wir nicht schon vor 5 Jahren? Ja, haben wir nicht. Können wir jetzt 15 Mal am Kopf kratzen, hilft aber nichts. Wir müssen jetzt nach vorne gucken und versuchen, es so gut wie möglich und so schnell wie möglich tatsächlich hinzubekommen. Denn wir als Industrie brauchen den grünen Strom.
Ich meine, immerhin hat in der Ampel ein Rückenwind. Es wurde ein Rückenwind ausgelöst, oder, für die ganze Geschichte. Und der Wirtschaftsminister Altmaier ging es ja deutlich langsamer voran. Sie müssen doch als Windkraftchef von Vattenfall in den letzten Jahren unheimlich viele Nerven verloren haben, oder nicht?
Ich würde es mal anders formulieren. Wir haben, ich glaube, die gesamte Industrie hat Demut gelernt, ja. Ja.
Okay, das heißt jetzt Demut. Nerven verlieren heißt Demut.
Aber jetzt habe ich ja Gott sei Dank bin ich in den Stahl gewechselt und freue mich über diese Dynamik, die wir aus Berlin haben, weil die uns hier enorm hilft.
Was ist denn die größte Hürde von Herrn Habeck? Sein größtes Problem? Oder das, was er am schwierigsten überwinden kann?
Na, ich glaube, was eine echte Herausforderung gerade ist, ist zum einen die aktuelle Krise zu managen, was ich finde, was er wirklich im Rahmen dessen, was er an Freiräumen hat, gut macht. Aber das langfristige Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren. Diese Zweigleisigkeit und die Zweigleisigkeit auch mit zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten tatsächlich im Blick halten, das ist, glaube ich, eine enorme Herausforderung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
Ich muss nochmal zurück in Ihre Karriere, weil Sie haben ja bei Vattenfall fast Ihr gesamtes Berufsleben verbracht. Und die Karriere beginnt so ungefähr 1999 als Trainee bei der FEAG. Die wurde ja später zur Vattenfall zugeschlagen. Und der damalige Leiter der Unternehmensentwicklung, Helmar Rendes, hat Sie gefragt, wo Sie mal hinwollen. Ihre Antwort auf Ihren Stuhl. Bescheidenheit ist keine Stärke von Ihnen, oder?
Na, ich würde es mal Klarheit nennen.
Ja, so kann man es auch übersetzen.
Nein, also das ist, ja gut, es erzählt sich natürlich nett. Also,
es war nicht ganz so, oder wie?
Also doch, ich hatte schon den Anspruch, also ich finde diese Befassung mit strategischen Themen, wie kann man ein Unternehmen entwickeln, wo geht's eigentlich hin, was ist die Zukunft für ein Unternehmen in der jeweiligen Phase, finde ich schon wahnsinnig spannend. Und das auch mal als Leiter Unternehmensentwicklung mitgestalten zu können, fand ich damals total reizvoll. Das ist so. Von daher.
Okay. Also klare Formulierung von Karriereambitionen, das haben Sie nicht nur da getan, sondern Jahre später haben Sie sich dann im Flieger einfach neben den Vattenfall-CEO Lars Josefsson gesetzt und ein bisschen Werbung für sich gemacht. Die Legende spricht von Zufall, aber das kann ich kaum glauben. Wie lief denn das damals?
Ja, tatsächlich hat die SAS gemacht. Also die Sitzverteilung macht selten der Fluggast, sondern das macht
es
der.
Es hätte ja frei sein können und Sie setzen sich da einfach nebenhin.
Das war tatsächlich, das war in diesem Fall tatsächlich Zufall. Und das Einzige, das war relativ kurz nachdem Vattenfall in Deutschland verschiedene Unternehmen gekauft hat und zu der Vattenfall Europe Gruppe zusammengeführt hat. Und ja, ich saß neben ihm und das ist ein sehr, sehr, auch sehr nahbarer Mensch. Und wir haben miteinander gesprochen natürlich und dabei habe ich ihm auch gesagt, ja, wenn sich einmal eine Gelegenheit gibt für einen Deutschen, in Schweden zu arbeiten, dann würde ich das wahnsinnig gerne machen. Und dann hat es ja auch geklappt. 2003 bin ich nach Schweden gegangen und habe dann in der Unternehmensentwicklung des Konzerns arbeiten dürfen, was eine wahnsinnig spannende Erfahrung war.
Also alle, die Karriere machen wollen, sei geraten, fliegt oft und seid nicht schüchtern. Neben wen haben Sie sich denn gesetzt, um den Job in Salzgitter zu kriegen?
Da habe ich mich neben niemanden gesetzt, sondern da bin ich tatsächlich angesprochen worden und gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann.
Wer hat Sie denn da geholt konkret? Lief das über einen Headhunter oder lief das über eine andere Beziehung?
Genau. Das lief ganz klassisch.
Ja, bis jetzt haben Sie auch geliefert, was man von Ihnen erwartet, oder? Das beste Halbjahresergebnis der Firmengeschichte konnten Sie kürzlich vermelden. Warum eigentlich mitten in der Krise? Weil Salzgitter ging es ja vor nicht allzu langer Zeit deutlich schlechter.
Also genau, was ich ja gelernt habe, Stahl ist ein sehr zyklisches Geschäft und ich hatte nun mal das Glück und da habe ich jetzt auch relativ wenig selbst für getan, dass ich in einer Phase starten durfte, in der die Geschäfte deutlich besser geworden sind nach Corona und dann explizit in diesem Frühjahr nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine gab es natürlich eine erhöhte Nachfrage nach Stahl, insbesondere weil auch einige der Zulieferwege für Stahl aus Russland und der Ukraine über Nacht abgeschnitten waren.
Also sprich, die ukrainische und russische Konkurrenz war vom Markt, das war für Sie eigentlich ein Vorteil, in Anführungszeichen.
Insbesondere im Bereich der Grobbleche war das über Nacht eine künstliche Verknappung. Und dann muss ich Ihnen ja nicht erklären, was dann auch auf der Preisseite passiert. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, wenn sich die Stahlergebnisse quer durch die Branche angucken des ersten Halbjahres, dann haben wir ja alle gute Ergebnisse geliefert. Und das ist im Wesentlichen Markteffekt. Und das ist im Wesentlichen Preiseffekt, es ist kein Mengeneffekt.
Hat denn Russland und Ukraine, hatten die so einen großen Marktanteil in Europa?
Ja, zumindest auf der Seite des Grobblechs, also der dicken Bleche, gab es schon das Geschäftsmodell, dass in Russland sogenannte Brammen, also Vorerzeugnisse, gefertigt werden, also aus dem Erz, das Eisen erzeugt wird. Diese Brammen wurden dann über Schiffe nach Europa gebracht und dann hier von Unternehmen, die sich auf das Auswalzen spezialisiert haben, ausgewalzt und dann hier in Europa verkauft. Wenn diese Brammen natürlich aus Russland so nicht mehr kommen, dann laufen diese Unternehmen, die sich auf das Auswalzen spezialisieren, leer und können auch in Teilen ihre Lieferverpflichtung nicht mehr erfüllen. Und das hat natürlich zu einer gewissen Verwerfung im Markt geführt.
Und die Russen liefern jetzt einfach nach China oder in die Türkei, weiß man das?
Ja, da finden sich natürlich wie immer im Leben neue Wege es scheint so, dass auch die russischen Brammen den Weg in die Welt weiterfinden, ja.
Wie ist denn die Aussicht? Ich meine, Sie haben jetzt ein super Ergebnis abgeliefert. Wie sieht denn Ihr nächstes halbes, ganzes Jahr aus? Sieht doch ein bisschen düsterer aus, oder nicht?
Also ja, das zweite Halbjahr wird deutlich schwieriger werden. Das ist als das erste Halbjahr. Wir sehen, dass viele unserer Kunden ihre Läger gut gefüllt haben, aufgrund ihrer eigenen wirtschaftlichen Entwicklung. Diese Läger, der Stahl aus diesen Lägern nicht so abfließt, wie wir das gewohnt sind. Das heißt auch, die Nachorderquote zurückgeht. Das heißt, wir merken schon, dass unsere Auftragslage sich verschlechtert.
Das heißt, die Autoindustrie bestellt deutlich weniger, weil sie auch weniger Stückzahlen produziert?
Das ist quer durch die Branchen. Wir sehen es in der Bauindustrie, wir sehen es auch in der Automobilindustrie, aber auch bei Infrastrukturkunden, dass da eine Zurückhaltung da ist, Stahl zu bestellen. Insofern wird das schwieriger. Zudem kommen natürlich dazu, dass wir, wie alle anderen auch, hohe Energiekosten sehen. Das ist auch teilweise Grund der Zurückhaltung, weil sich einige der Projekte einfach nicht mehr rechnen aufgrund der Energiekosten. Das heißt, die Kunden einfach bei uns den Stahl nicht bestellen, weil sie die Projekte nicht durchführen oder die Projekte verschieben. Die hohen Energiekosten treffen uns natürlich auch. Alleine im Vergleich zum Vorjahr wird die Salzgitter AG einen deutlich dreistelligen Millionenbetrag mehr für Energie in diesem Jahr ausgeben. Und da ist die Umlage jetzt, diese Gasumlage, noch gar nicht mit eingerechnet. Also das sind alles Faktoren, die natürlich das zweite Halbjahr deutlich schwieriger machen als das erste Halbjahr. Das ist einfach so.
Ich meine, der Covestro-Chef Markus Steilemann hat kürzlich hier im Podcast gesagt, er erwartet eine tiefe, lange Rezession, sogar länger als in der Zeit der Finanzkrise. Sie auch?
Ja, ich bin da vielleicht etwas optimistischer. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, mal die Rezessionen, die letzten Rezessionen anzuschauen und zu gucken, was sind eigentlich typische Zeiten gewesen. Und wenn man das jetzt mal, wenn man nur den Durchschnitt nimmt, und das ist jetzt eine rein mathematische Übung, das ist mir völlig klar, dann wären wir rein technisch in eine Rezession gehen. Die wird auch bis Mitte nächsten Jahres andauern. Aber dann würden wir da auch wieder langsam rausfinden. Ich glaube, ich gucke auch insofern ein bisschen, also neben der Mathematik, ein bisschen positiv draus, weil fundamental sind Auftragsbücher da, wenn Sie sich den Maschinenbau anschauen. Wir haben ja eine Sparte, die sich mit Spezialmaschinenbau beschäftigt. Die Auftragsbücher sind gut, der Auftragseingang ist gut. Es hapert in der Abarbeitung, ja, das liegt an Logistikproblemen und Chipkrise und so weiter. Aber da ist fundamental Substanz da. Und insofern bin ich da vielleicht etwas optimistischer als Herr Steinmann und denke, dass wir da im nächsten Jahr auch wieder Licht am Ende des Tunnels sehen. Da müssen wir nur gucken, dass wir den Tunnel nicht verlängern.
So. Genau, zu so einer Tunnelfrage komme ich gerade. Ich muss einmal zurück zu Russland. Sie haben vorher über die Energiepreise gesprochen, das ist natürlich durch die Decke. Aber viel für Energie zahlen ist das eine. Wenn es keine Energie mehr gibt, ist es das andere. Was passiert mit Salzgitter, wenn kein Gas mehr fließt? Wie hart trifft sie das? Oder ist das überhaupt denkbar? Haben Sie Notfallpläne? Wie sieht das aus?
Natürlich haben wir uns intensiv mit der Frage der Gasknappheit beschäftigt und einer möglichen Abschaltung. Da muss man immer gucken, wie sieht die aus? Ja, ganz abgeschaltet, wird nur reduziert und so weiter. Das hat natürlich unterschiedliche Effekte. Ich glaube, eins ist erstmal ganz wichtig. Wir sind als Salzgitter hier am Standort Salzgitter, was die Stromversorgung angeht, im Wesentlichen Eigenproduzent. Denn die Hochöfen, die wir heute noch betreiben, produzieren ein Hochofengas. Das verbrennen wir in unseren Gaskraftwerken und können damit den wesentlichen Anteil Strom erzeugen. Auf der Gasseite brauchen wir Gas für Wärmeöfen, um dann unsere Produkte hier zu walzen und auch zu veredeln. Klar, wenn wir weniger Gas kriegen, können wir an der Stelle natürlich weniger produzieren. Das ist so. Warum bin ich trotzdem relativ zuversichtlich, dass die Bundesnetzagentur vielleicht nochmal einen zweiten Blick auf den Standort Salzgitter wirft? Aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind wir als Störfallbetrieb klassifiziert. Das heißt, wir werden da schon mal ein bisschen gesondert betrachtet. Und da gibt's drei Einflussfaktoren, die hat man vielleicht nicht ganz so schnell auf dem Schirm. Das eine ist, wir sind drittgrößter Erzeuger von Trinkwasser für das Land Niedersachsen. Das können wir natürlich nur, wenn auch der Standort hier läuft, weil das ein Nebenprodukt quasi ist von dem, was... Trinkwasser, ja.
Okay, genau. Sie denn Trinkwasser?
Wir haben große eigene Brunnen, weil wir natürlich eine sehr große Wasserwirtschaft hier am Standort haben. Und diese Brunnen versorgen auch das Land Niedersachsen mit Trinkwasser. Das ist eines. Zweite ist, wir versorgen die Stadt Salzgitter, immerhin rund 100.000 Leute, mit Fernwärme. Das heißt, wenn wir nicht produzieren, wird es dann in diesen Wohnungen auch kalt. Und das Dritte ist, wir produzieren hier am Standort Salzgitter die Rohre, die LNG-Terminals in Brunsbüttel und in Wilhelmshaven ans Gasnetz anschließen. In Summe rund 80 Kilometer Leitung, die wir brauchen, um diese schwimmenden LNG-Terminals tatsächlich ans deutsche Gasnetz anzuschließen. Das heißt, wenn wir den Standort hier stilllegen, dann werden diese Rohre nicht produziert und damit können die LNG-Terminals nicht angeschlossen werden. Das macht, glaube ich, relativ wenig Sinn. Das macht mich in Summe relativ sicher, dass wir hier am Standort sicherlich nicht mit einem kompletten Shutdown rechnen. Ich glaube, es ist auch eher eine Frage, was passiert mit unseren Kunden? Denn es ist ja schön, wenn ich produzieren kann. Wenn meine Kunden aber stehen, dann hilft das alles nichts. Denn dann produziere ich fröhlich vor mich hin, aber habe keinen, der den Stahl dann tatsächlich auch abnimmt. Also das ist, glaube ich, eher dann die Frage. Wir müssen das wieder systemisch denken. Wie sieht die Gesamtkette aus? Und da ist ein einzelnes Rad, wenn das steht... Ja, das hält die Gesamtkette an. Insofern gucke ich eher auf unsere Kunden und wie die positioniert sind und richte mich danach aus.
Aber Sie gehen mal davon aus, Salzgitter wird als systemrelevant eingestuft. Hat nicht Salzgitter eigentlich oder eine Tochter auch die Röhren für Nord Stream 2 produziert?
Das stimmt. Die Rohre von Nord Stream 2 sind von einem Unternehmen, wo wir zumindest mit 50% beteiligt sind, produziert worden, genau.
Aber dieses Pipeline-Geschäft ist, glaube ich, gerade nicht so toll, oder?
Ist ein schwieriges, absolut. Aber wenn wir jetzt auf Nord Stream 2 gucken, wir haben die Leitungen produziert, die sind abgenommen, sie sind bezahlt, insofern mache ich da jetzt mal einen Haken hinter.
War da nichts mehr, okay. Ja, es ist immer politisch ein bisschen heikel, diese Pipelines, oder? Meistens führen sie durch irgendwelche Krisengebiete.
Ja gut, also die Frage ist, ob in Zukunft sozusagen das Pipeline-Geschäft sich ja, ähnlich darstellt, wie wir es in den 80er Jahren hatten. Sie haben ja auch mit Herrn Birnbaum gesprochen, der das ja auch so ein bisschen nochmal erläutert hat. Das ist ein gutes Geschäft gewesen für beide Seiten. Ich glaube, das stellt sich heute etwas anders dar, zumindest mal, wenn wir auf Europa, Russland gucken. Es gibt aber andere Regionen, siehe Australien zum Beispiel den arabischen Raum, wo das Thema Pipeline natürlich noch eine Relevanz hat.
Und wie sieht denn der private Notfallplan von Gunnar Gröbler aus? Rückzug in die Waldhütte und von der Fasanenjagd leben, oder?
Ich weiß gar nicht, ob meine Familie das so wertschätzen würde. Ich habe da jetzt keinen. Sie sprechen nicht mit einem Prepper. Ja,
so Sie haben das, keine Exit-Strategie.
Nee, ich habe da jetzt keine explizite Exit-Strategie. Ich will nicht verhehlen. Ich habe schon mal geguckt, wie viel Holzvorrat ich für den Kamin habe.
Ich wusste es.
Aber ehrlicherweise eher als Substitut für Gas aufgrund der Preise, denn in der Sorge, dass wir komplett abgeschaltet werden. Also denn nochmal, also ich finde es schon erstaunlich und das meine ich durchweg positiv, mit welcher Dynamik hier an Lösungen gesucht wird, um sich unabhängiger zu machen vom russischen Gas, und mit welcher Werf jeder Politik, Verwaltung, Industrie, aber auch die privaten Verbraucher sich diesem Thema widmen und versuchen hier auch Gas zu sparen. Und wir sehen es ja auch. Ich meine, die Speicherstände steigen, obwohl Nord Stream 1 nur eingeschränkt bzw. gar nicht liefert. Also da sieht man, glaube ich, verschiedene Effekte. Zum einen, der Abschwung in der Konjunktur führt natürlich auch dazu, dass in der Industrie Gas nicht in dem Maße genutzt wird wie bei Volllast. Wir sehen aber, glaube ich, auch, dass der eine oder andere private Haushalt sich schon jetzt auch Gedanken macht, auch bei diesen Preisen Gedanken macht, wo kann ich sparen? Und das Dritte ist, mit solchen Energiepreisen rechnen sich Energieeffizienzmaßnahmen, die sich vielleicht vorher nicht gerechnet haben auf einmal. Und auch die werden sicherlich sukzessive umgesetzt.
Genau. Und so nimmt man natürlich auch Putin den einzigen Hebel, den er natürlich hat. Das ist der Energiehebel. Aber mal schauen, wie weit das wir kommen, oder? Ich meine, inzwischen gibt es ja auch schon viele Firmen, die wegen des komplett explodierenden Strompreises, der ja ein bisschen gekoppelt ist an den Gaspreis, auch schon das Weite suchen. Also haben Sie eigentlich Angst davor, dass es, ja, Deindustrialisierung ist ein Riesenwort, aber dass Leute je länger, je mehr teilweise abwandern, zum Beispiel nach Schweden, Strom viel tiefer im Preis als in Deutschland. Gibt es diese Tendenz?
Also ich habe sie so noch nicht erlebt und ich glaube, man muss das auch da wieder ganzheitlich denken. Nur über Energie zu diskutieren, reicht da nicht. Sie müssen die Mitarbeiter haben, sie müssen die Infrastruktur haben, sie müssen auch die Logistik ihrer Vorprodukte entsprechend haben und so weiter und so fort. Und also das machen sie nicht mal so eben. Und da kommt wieder das ins Spiel, was ich auch eingangs gesagt habe. Wir müssen wieder auch mit der Politik in Systemen denken und gucken, dass wir die Nachteile, die wir im Moment in Europa haben, im globalen Wettbewerb irgendwie auch zu einem Level Playing Field ausgleichen. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die jetzt sicherlich in Berlin, aber vor allen Dingen in Brüssel besteht.
Der Masterplan für die Standortsicherung. Herr Gröbler,
ja, Stuttgart ist es so.
Herr Gröbler, hier kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
Ja, das ist, da gibt es zwei. Das eine ist vielleicht ein bisschen banaler als das andere, aber ich sage es Ihnen trotzdem. Also ich bin sehr gerne auf dem Land, ich bin sehr gerne und da auch, sagen wir mal, mit eigenem Garten und so unterwegs. Ich würde mir schon gerne einen alten Oldtimer-Trecker irgendwann kaufen und damit über die Dörfer fahren.
So und noch knallroter. Ein paar Kartoffel ernten oder wie?
Ja, das tue ich tatsächlich heute schon. Ja.
Das aber machen Sie?
In kleinem Umfang, ja, zumindest mal. Aber tatsächlich so ein alter Trecker und dann ein schöner feuerroter Porsche-Trecker.
Ich
glaube, Sie kommen nicht billiger an Porsche ran. Also so ein Oldtimer kann ich mir nicht leisten. Ist auch nicht, da komme ich auch nicht,
also
mit meinem Rücken auch nicht richtig ran.
Ich glaube, Ihr Airbus als Gitter wird nicht so schlecht sein. Das reicht noch für
den Porsche. So einen alten Porsche-Trecker, das finde ich irgendwie total spannend. Hätte ich Lust zu. Und das Zweite, das ist, wissen Sie, wir alle, wie wir da sind, verbringen so viel Zeit in unseren Unternehmen und so viel Herzblut geht hier rein. Das ist richtig so und das macht auch einen Heidenspaß. Aber so eine Zeit ist ja irgendwann vorbei und dann letztendlich mit meiner Frau zusammen diese Zeit danach auch gemeinsam zu gestalten und zu genießen, ist für mich schon total wichtig, weil all die Energie, die jetzt hier reingeht, die geht im Moment nicht in die Familie. Und das irgendwann auch auszugleichen, das wäre mir schon sehr wichtig.
Okay, Herr und Frau Gröbler fahren glücklich Trecker in der Rente. Und
ja, ob ich sie da auf den Trecker draufkriege, das müssen wir okay, noch sehen.
Das müssen wir ausdiskutieren.
Genau.
Herr Gröbler, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.
Und wer jetzt noch wissen will, wer morgen eigentlich die Arbeit macht und welche 10 Wege aus dem Fachkräftemangel führen, der sollte sich die neue Wirtschaftswoche besorgen. Am besten liest man sie sowieso im Abo. Das gibt es besonders günstig unter vivo.de/chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.